Willkommen bei Lore and the Story Behind mit Alexander Hartung und Marc Reisner. In diesem Podcast betrachten wir Werke aus Literatur, Film oder Spiel, die so bedeutend sind, dass sie ihren eigenen Kosmos erschaffen haben.
Heute reden wir über Agatha Christie und dabei streifen wir natürlich auch das Thema Krimis.
Genau. Herzlich willkommen, Alex.
Hi, Marc.
Guten Tag.
Guten Tag. Soll ich wieder anfangen mit meinen Eckdaten zu Agatha Christie?
Genau, ich habe von Agatha Christie und Krimis jetzt nicht so viel Ahnung.
Ist nicht schlimm, dafür hast du ja mich.
Dann mal los.
Agatha Christie, geboren 1890 in England, 1976 dann wieder gestorben. Die berühmteste Krimi-Autorin der Welt, steht sogar im Guinness-Buch mit 2 Milliarden verkauften Büchern.
Nicht schlecht.
Das ist nicht schlecht. 2020 hat man das irgendwie gemessen, die Bücher in 44 Sprachen übersetzt. Die berühmtesten Schöpfungen, die kennst du?
Miss Marple und Poirot?
Hercule Poirot, exakt, genau. Agatha Christie war so eine wohlhabende Mittelstandstochter, also nicht adelig, aber hat immer genug Geld gehabt, hat dann auch in Paris Tanz studiert, bis zum Ersten Weltkrieg, dann hat sie sich als Krankenschwester verpflichtet. Und in der Zeit hat sie auch schon angefangen zu schreiben. Das erste Buch kam 1920 raus, Das fehlende Glied in der Kette mit Hercule Poirot. Und das hat eins der wesentlichen britischen Genres eigentlich gegründet, kann man sagen, auch wenn die ersten Krimis viel früher rausgekommen sind. Aber Agatha Christie ist sowas wie die Urmutter des englischen Krimis.
Warum ist das so? Also hat die irgendwas anders gemacht als alle anderen?
Also sie hat es relativ konsequent durchgezogen. Das ist meiner Meinung nach auch die erste Krimiserie. Also Hercule Poirot und Miss Marple sind ja wirklich wiederkehrende Charaktere. Und die haben so eine gewisse Sympathie, ich will nicht sagen Kult, aber so eine gewisse Begeisterung entfacht in dem Bereich. Und sie hat halt dieses klassische britische, dieses, okay, wir sind wenig Action, wir müssen sehr genau zuhören, was die Leute sagen, sehr genau beobachten, was die gemacht haben. Und am Ende treffen wir uns beim Tee und sagen, wer der Mörder ist. Das ist ja sehr, sehr unamerikanisch bei den Amerikanern, da können wir später noch drauf kommen. Bei der ist immer viel Action und da wird geschossen und der ist eigentlich mehr ein bisschen dirty. Und das ist halt alles sehr britisch und das hat Agatha Christie perfektioniert.
Also das Erste, was mir aufgefallen ist, jedenfalls bei Hercule Poirot, ist tatsächlich, spielt er in den 30ern, 20er, 30ern? Und es sind ja zwei Sachen, die ziemlich seltsam sind oder auffällig oder deshalb wahrscheinlich auch gut funktionieren. Erstens, er ist Ausländer, ist ja Belgier. Und zweitens, er gehört nicht zum Adel. Aber er ermittelt quasi in diesem Kontext Adel und er ist Ausländer. Ausländer waren in der Oberschicht damals überhaupt nicht gern gesehen und haben auch in der Regel nicht dazugehört. Ja, gibt es auch einen ganz, ganz tollen Film über einen Inder, der versucht, da irgendwie reinzurutschen. Und hast du jemand, der nicht aus dieser Oberschicht kommt, aber die Oberschicht eigentlich intellektuell zerlegt und auch auseinandernimmt. Ja, also er ist ja der das Rätsel löst. Das finde ich auch dramaturgisch relativ intelligent gemacht, weil man macht das ja über Hörensagen. Soll heißen, der tritt auf oder bevor er auftritt, sagt schon jeder, ist der berühmteste Detektiv der Welt.
Ja, das ist ja ein Stück weit auch zielgruppenorientiert, nenne ich es mal. Also natürlich hat der Adel überwiegend gelesen, aber die meisten Leute konnten sich halt mit dem Adel identifizieren. Und da war natürlich die einfachere Miss Marple, die auch sehr britisch war, aber eben auch nicht adelig, und der sehr intellektuelle, sehr kluge, gebildete Belgier perfekt. Also es war eher glaubhaft, dass diese Leute versuchen, einen Beruf draus zu machen, ein Stück weit, oder auch eine Berufung sehen, als eben der versnobte, adlige, englische Lord, Baron, whatever.
Es ist auch spannend, du hast gesagt, sie hat nicht zum Adel gehört. Nee. Und es ist natürlich die Zeit, das Bürgertum kam ja schon ein bisschen früher auf. Aber der Adel hat natürlich über die Jahrhunderte hinweg immer mehr an Macht verloren. Und jetzt hat man eine Bürgerliche, die quasi im Metier Adel oder der Gesellschaftsschicht jemand ermitteln lässt, der selbst bürgerlich ist. Und die viele Adligen auch einfach als Drecksäcke sozusagen entlarvt. Ja, ich glaube, das passt auch gut in die Zeit, weil, also ich sage immer, jedes Medium hat so seine Zeit. Ja, Fotografie hätte nie im Mittelalter erfunden werden können, weil die Leute kein Interesse an Selbstdarstellung hatten. Es gab Gott und der hat immer Recht gehabt und die Kirche. Ja, und vielleicht war das auch die perfekte Zeit, so ein Genre zu etablieren, weil die Leute an dem Punkt waren, wo der Adel eh nicht mehr das war, was er 300 Jahre zuvor war. Und B, auch das Bürgertum immer mächtiger wurde. Ja, und
also man muss vielleicht auch mal das Genre-Krimi generell einordnen. Also man kann sagen, bis so Mitte des 19. Jahrhunderts gab es das ja gar nicht. Also die Polizei hat in der Regel nicht ermittelt, warum hat jetzt der Täter jemand umgebracht. Also Scotland Yard ist so 1829 gegründet worden, das waren mit die ersten. Also das gab es gar nicht so, diesen Drang, warum hat jetzt jemand umgebracht. Und das entstand ja relativ spät, erst auch im 19., 20. Jahrhundert vor allem. Und das hat, also es war ein neues Genre, das ja heute, man muss sagen, relativ mächtig ist. Also ein Viertel der Unterhaltungsliteratur in Deutschland ist Krimi. Also es ist unverändert, sehr mächtig. Und 2 Milliarden verkaufte Bücher ist auch ein Wort. Ja. Also wir haben ja vom Herr der Ringe geredet, der mit 150 Millionen, glaube ich, das einzelmeistverkaufteste Buch ist. Da habe ich ein paar Daten. Da ist das 100 Millionen verkaufte Buch ist. Und dann gab es keinen mehr. Das hieß früher 10 kleine Lägerlein, wurde aber eben entsprechend korrigiert.
Wie heißt das jetzt?
Und dann gab es keinen mehr. Also ursprünglich ist es 10 kleine Lägerlein, ist ja ein Reim, wo mit jedem Satz sozusagen eines davon stirbt. Und das ist ein sehr bekanntes, sehr, sehr guter Krimi von ihr. Aber klar, 10 kleine Lägerlein ist immer zeitgemäß und dann hat man gesagt, und dann gab es keins mehr. Okay. Das ist, glaube ich, der Schluss von dem Reim. Und aber wurde erst 2003 geändert. Also es hat mich auch gewundert. Ich dachte, das ist schon früher geändert worden. In England hieß es 10 Little Indians und auch das ist dann entsprechend geändert worden. Aber auch das ist ein ziemliches Wort. 100 Millionen für einen Krimi ist mächtig. Ja,
ja, unterm Strich kann man sagen, dass sie diejenige war, die den Whodunit erfunden hat? Oder gab es da schon früher andere?
Nein, also der erste war eigentlich Edgar Allan Poe. Muss man fairerweise sagen, Doublemont in der Remorque ist so das allererste Whodunit, wenn man so will, und vor allem auch der erste sogenannte Closed-Room-Fall. Also das heißt, du gehst in einen Raum, der also Locked-Room-Mystery heißt es, du gehst in einen Raum, der eigentlich abgeschlossen ist, wo eigentlich keiner reinkommt und da drin wurde jemand ermordet. Mhm. Die Auflösung ist sehr, sehr spannend, deshalb will ich es nicht verraten, sehr, sehr interessant. Und es gibt E.T.A. Hoffmann noch, das Fräulein von Scuderi, das ist auch ein sehr interessanter Fall. Da geht es um eine Serienmörderin in Paris zur Zeit Ludwig des 16. Also sie war nicht die allererste, aber sie hat es perfektioniert. Mhm. Also das sind wir jetzt ähnlich wie jetzt bei Herr der Ringe, wo man sagen kann, Tolkien war jetzt der erste Fantasy-Autor, aber das ist einfach, hat es nochmal auf eine andere Stufe gebracht.
Alles spannend. Es fällt mir gerade eben so ein, weil du ja auch sagst, so Closed Room, also eigentlich schon fast Escape Room-mäßig. Jetzt geht mir gerade so ein bisschen Licht auf. Also Hitchcock hat es ja auch gern gemacht. Und das ist ja tatsächlich ein Konzept, was so in Filmen übertragen wurde. Weil ich habe auch die ganze Zeit überlegt, boah, jetzt Agatha Christie und Film ist natürlich eine Nummer, ja, weil es ganz, ganz viele verschiedene Serien gab. Es gab mehrere Spielfilme. Wobei auch hier ist natürlich relativ eindeutig oder relativ klar, dass der Poirot der bessere Filmcharakter ist, weil einfach das Setting viel spektakulärer ist. Das ist dieses Big-of-Life-Setting, Adel, spielt fast alles irgendwie in luxuriösen Umgebungen, während Miss Marple ja, das ist so ein typisches Fernsehformat, so klein, kleiner und kleinere Geschichten, aber vielleicht auch tiefere Abgründe. Also wenn man sich so die Filme anguckt, dann ist natürlich der Poirot der interessantere Charakter, weil er erstens so im luxuriösen Umfeld ermittelt. Das ist natürlich filmisch viel interessanter erstmal ist, wie so kleine schäbische Wohnungen und Adel und überhaupt. Und gerade die letzten Filme von Kenneth Branagh sind insofern spannend, weil er ja ein Theatermann ist. Und er ist nicht irgendein Theatermann, sondern, ich würde sagen, einer der wichtigsten Theaterschauspieler des 20. Jahrhunderts oder jetzt auch 21. Jahrhunderts. Und diese kleinen, geschlossenen Räume, sind ja sehr theatral. Und obwohl die Sets pompös sind, wie Orient Express, dieses Schiff am Nil, sind es dennoch geschlossene Räume, ja, weil der Zug fährt, irgendwann bleibt er auch liegen, aber ist dennoch ein geschlossener Raum, der vielleicht aus mehreren kleinen Räumen besteht, die durch Türen verbunden sind. Und das Schiff am Nil gilt genau das Gleiche. Also letztendlich ist es eine Bühnensituation mit einer, sagen wir mal, erweiterten Bühne. Und da finde ich jetzt so diese Aussage, die du gerade getroffen hast, ja, mit diesen geschlossenen Räumen, lässt sich A, super auf Theater projizieren und B, von Theater wieder auf Film. Und wenn ich jetzt überlegen würde, was für einen Film würde ich drehen bei diesen, ich glaube, sie hat 40 Bücher über Perrault gemacht, so irgendwas in der Gegend.
Wie viel weiß ich denn? Das sind 66 Bücher von ihr auf jeden Fall.
Ah ja, vielleicht liege ich da ein bisschen falsch, ja, aber wäre das tatsächlich auch erstmal meine erste Wahl.
Also ich habe interessanterweise bei meinen Büchern, ich habe jetzt auch schon 25 geschrieben, das mal versucht, ein Closed-Room-Mordfall. Im Stil von Agatha Christie, das ist der 10. Jan Thom in Berlin, weil bei mir ist immer so die ganz Berlin, ganz München, ganz Hamburg sozusagen ermitteln. Und es ist eine andere Art zu schreiben und eine andere Art zu decken. Ich glaube, es hat gut funktioniert. Also das Buch kam relativ gut weg. Aber es ist wirklich faszinierend. Man muss anders rangehen an so ein Krimi, als wenn man sinngemäß eine ganze Stadt und alles oder die ganze Welt zur Verfügung hat.
Klar, es ist ja ein Kammerspiel letztendlich.
Exakt.
Also du hängst viel mehr an den Charakteren. Mhm. Anders wie jetzt, sagen wir mal, Lieblingsbeispiel Krieg der Sterne. Mhm. Ja, da brauchen die Charaktere keine besondere Tiefe. Der eine ist gut, der andere ist böse. Und fertig. Und es kommt halt extrem auf die Ensembleleistung an, wenn du das jetzt mal auf eine Bühne packen willst und auf einen Film. Und dann hast du echt viele Probleme, die du beim anderen Konzept nicht hättest. Auf der anderen Seite kann das sehr spannend sein, ist aber auch wieder nicht filmisch. Ja. Also Exakt. Die erste Regel beim Film heißt immer Show, don't tell. Also zeig die Sachen und red nicht drüber. Und wenn ich ein Ensemblestück habe, will ich ja erstmal über die Dinge reden und die auf der Ebene der Sprache verhandeln. Das Spannende ist natürlich, dass der Kenneth Branagh es wirklich super hinkriegt.
Ja.
Und da sieht man auch sein wirklich großes Talent. Also dass er ein Kammerspiel sehr visuell darstellt. Dazu kann ich auch ein bisschen was erzählen.
Also die alten Verfilmungen mit Hercule Poirot, auch mit Peter Ustinov, sind auch hervorragend, aber das ist nochmal eine ganz andere Liga, klar. Das Besondere halt an einem Kammerspiel ist, dass du irgendwie keinen nutzlosen Charakter haben darfst. Also das war die große Kunst. Also es macht es keinen Sinn, jemanden zu haben, der offensichtlich der Mörder ist und die anderen haben kein Motiv. Sondern Agatha Christie ist so gefühlt, kann jeder irgendwie der Mörder gewesen sein. Und das ist so das Spannende, dass man sozusagen, und das macht diesen, also Melting Point, sagt man, glaube ich, im Schriftstellerischen, diesen Punkt, wo alle zusammenkommen, das macht man halt besonders spannend, wenn jeder irgendwie was dazu beizutragen hat.
Das ist ein total interessanter Punkt, weil wenn du Drehbuch schreiben lernst und würdest Krimi schreiben lernen, wäre so eine der ersten Regeln. Also es klingt ja immer so seltsam, aber Film besteht nur aus Regeln. Also man denkt immer so unterschiedlich, ist aber gar nicht. Und eine der ersten Regeln wäre eigentlich, jeder muss mal verdächtig sein. Ist auch die Regel für einen Tatort oder einen Vorabendkrimi. Ja, bau den so, dass jeder mal verdächtig ist. Oder du hättest ein anderes Format. Ja, wenn du dann nur so zwei hast oder so, dann müsst du anders bauen. Aber das typische Krimi-Format, vielleicht leitet sich's auch tatsächlich dann von Agatha Christie ab, wäre, jeder sollte mal verdächtig sein.
Also was bei Agatha Christie oft der Fall ist auch, der Harmloseste ist der Mörder. Also das ist auch so eine Sache, die kommt, da verliert man ein bisschen, wenn man das dann immer gecheckt hat. So irgendwie die Spannung an Agatha Christie-Romanen, aber so die am harmlosesten sind, das sind meistens die Mörder. Aber wie gesagt, du hast eine sehr tiefe Charakterorientierung, da wird auch sehr genau geguckt. Also es ist relativ wichtig, um wie viel Uhr jemand wohin gekommen ist. Also sie war sehr, sehr präzise. Und wenn man da ein bisschen was entgeht, also wenn man da ein bisschen unvorsichtig liest und überblättert, dann hat man relativ schnell den Anschluss verloren. Also da sind wir jetzt ganz im Gegensatz zu den Amerikanern, die ja genau das Gegenteil machen, wenn man so will. Und da war halt Agatha Christie, oder bis heute sind die englischen Krimis noch in diese Richtung. Also wenn man jetzt zum Beispiel Slow Horses anguckt, die was wieder verfilmt worden ist und die fünfte Staffel gerade angefangen hat, Die sind natürlich mit Action, da geht es um Attentate, Bomben, Schießereien und so. Aber es ist im Grunde immer noch diese Britishness zu spüren. Dieses, okay, jetzt gucken wir mal, warum, weshalb, wieso, macht jetzt mal keine Hektik, wir trinken jetzt erstmal einen Tee. Und bei, wenn man jetzt irgendwie amerikanische Sachen anguckt, das ist natürlich, kann in Massaker enden, ja, irgendwie am Ende. Und das ist immer unverändert, ist es immer noch sehr stark unterschieden.
Ja, spannend. Das siehst du ja auch selbst bei den alten Verfilmungen. Ich habe eben gesagt, Ensemblestück. Also die haben ja wirklich die Stars ihrer Zeit gehabt. Die hatten Sean Connery, Peter Ustinov, Lauren Bacall, Ingrid Bergman. Und die neuen Verfilmungen haben es ja genauso aufgenommen. Ja, Johnny Depp und Ian McKellen und so weiter und so fort. Ja, also durch die Bank weg die absoluten Topstars, was das Leben einerseits leicht macht. Ja, du hast einen super Zuschauermagnet. Aus Sicht des Schauspielers ist es auch ziemlich cool, weil wenn du jetzt so eine Gruppe von 10 Leuten hast, die alle top sind, weißt du, okay, ich muss die Handlung nicht allein tragen. Ich gehe da mal 3 Tage hin, mach so meine 20 Sets und gehe wieder heim. Es ist was anderes, wie wir haben irgendeinen Film, wo 2 Leute am Tisch irgendwas verhandeln und du ewig viel Text lernen musst und, und. Johnny Depp hat ja jetzt auch nicht so den mega langen Auftritt, jedenfalls in Mord im Orient Express. Und das ist erstmal dankbar und vor allen Dingen, wenn du so jemand hast wie Kenneth Branagh, der letztendlich auch als Schauspielerregisseur bekannt ist. Ja, ist ja auch offensichtlich. Du hast einen der besten Schauspieler unserer Zeit, der jetzt nicht unbedingt der Tyrann ist und sagt, Alex, du machst jetzt genau, was ich will, sondern du lässt laufen. Dann denken die anderen Schauspieler vielleicht auch, nicht Schauspielerin, ah, da kann ich mir noch was abgucken, wie wird der das jetzt machen? Also er hat es ja wirklich geschafft, die Top-Leute an Land zu ziehen. Und vielleicht auch mal zu den Filmen, weil die echt interessant sind. Es ist nämlich unter mehreren Aspekten interessant. Also die erste Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wer macht sowas überhaupt noch? Ja, Mord im Orient Express muss 2017 gewesen sein. Also auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil es vor Corona war. Und demnach die Einspielergebnisse ab dann nicht mehr vergleichbar sind. Hinzu kommt, was es auch nochmal schwieriger macht, dass der Film sehr, also er wurde eigentlich auch für den Weltmarkt produziert und mit Fokus China und Russland. Das ist dann auch so ein bisschen das Problem bei Tod am Nil, weil er kam im Februar in die russischen Kinos und Ende Februar sind die Russen ja in der Ukraine einmarschiert. Dann hat Disney diesen Film sofort rausgenommen. Deshalb sind die Einspielergebnisse auch nicht mehr irgendwie vergleichbar. Ja, wenn du einen Film machst, wo du dir vom russischen Markt, keine Ahnung, 30 Millionen erhoffst, der wird nach 2 Tagen oder 2 Wochen aus dem Kino genommen. Funktioniert es nicht. Genau. Und also man hat sich überlegt, man nimmt ein Thema, was einerseits bekannt ist, weil Christi hat auch heute noch eine große Fangemeinde. Hätte ich so nicht gedacht, aber das ist halt so ein Evergreen. Und der international gerade in solchen Ländern unproblematisch ist, weil in China werden ja erstmal alle Filme durch eine Zensurbehörde geprüft, ob die quasi chinesischen Werten entsprechen oder was auch immer. Und in China gibt es noch eine gewisse Anzahl ausländischer Filme, die im Jahr ins Kino kommen dürfen. Also muss man genau gucken, was platziert man da. Und die haben richtige Promotours durch China gemacht und haben dort auch eine China-Premiere gefeiert. Auch Kenneth Branagh war in China. Und so weiter und so fort. Deshalb war der mega erfolgreich. Der hat ja um die 40 Millionen Dollar eingespielt, der erste, also Mord im Orient Express. Und also man hat ein Thema gesucht, was einerseits so universell einsetzbar ist, was politisch unproblematisch ist, was eine Fanbase hat, wo du weißt, auch aufgrund der alten Filme, ja, kannst ja gut sagen, hier, keine Ahnung, Johnny Depp, mach mal bei mir mit oder Judi Dench. Das sind halt die Filme, wo schon früher die Stars mitgemacht haben. Und ich glaube, so die Kombi hat doch ganz gut funktioniert, weil es ist außergewöhnlich. Es gibt ja jetzt links und rechts nicht viel vom Weg, was anders ist oder vergleichbar, oder? Gibt es irgendwie einen Mega-Krimi-Film in den letzten 10 Jahren?
Krimi ist, glaube ich, das Genre, was im krassesten Widerspruch zu dem Erfolg der Literatur ist. Also die Literatur ist super erfolgreich und die Filme werden eigentlich nicht verfilmt.
Ja, aber ist ja gerade, da habe ich ja gesagt, ist ja nicht verwunderlich. Ja. Wenn ich ein Medium habe, was von visueller Stärke lebt, kann ich natürlich, ich kann im Film immer alles machen. Ja. Ich kann auch sagen, keine Ahnung, ich lasse die Schauspieler weg und spiele mit Katzen oder so. Es geht grundsätzlich alles, aber es ist nicht Mainstream-kompatibel. Mhm. Und wenn es Mainstream-kompatibel sein soll, dann muss es halt irgendwie buntfarbig und knallig sein. Exakt. Und das funktioniert bei diesen, also in drei Filmen, es ist Mord im Orient Express, Tod am Nil und A Haunting in Venice. Mhm. Und man muss es sehr stark unterscheiden, weil er, also man merkt halt, er weiß einfach, was er tut. Also ich würde Mord im Orient Express und Tod auf dem Nil, auf dem Nil. Ist eine Sache, genau. Und A Haunting in Venice ist was ganz anderes. Ja. Also die müssen wir voneinander trennen. Aber die ersten beiden sind sehr opulent. Es sind totale Visual Effects Filme. Mhm. Also klar, die haben niemals...
Ägypten mit den Pyramiden.
Nee, die haben niemals im Zug gedreht, niemals im Schiff. Also man sieht es, also... Da habe ich auch jetzt lange drüber nachgedacht. Beim Zug gibt's ganz viele Top-Shots von oben, wo man in die Abteile reinguckt, wo du halt irgendwie weißt, okay, wenn du das siehst, es kann irgendwie kein echter Zug sein. Das haben sie beim Schiff weggelassen. Lustigerweise habe ich tatsächlich ChatGPT gefragt und habe gemeint, hey, pass mal auf, versucht der da wirklich zu verschleiern, dass es Kino ist, weil du tust das Medium damit offenbaren. Ja, wenn du so einen Topshot machst, wo du durch die Decken filmst, ja, tust du das Medium quasi anders nach vorne bringen, wie wenn du eine Doku drehst. Und dann hat er gemeint, ja, da gibt's ganz viele Hinweise und so. Dann habe ich gesagt, super, was sind die Quellen? Und dann, ich habe keine gefunden. Also so viel zum Thema ChatGPT. Und sein Filmwissen, also meine Vermutung ist tatsächlich, dass es im zweiten Film, also Tod auf dem Nil, nimmer machen, weil es einfach das Medium filmtechnisch zu sehr entlarvt und man eigentlich verschleiern will, dass dieses ganze Schiff ein Filmset ist. Also man merkt es auch immer an den Brennweiten, man merkt es irgendwie auch, wie es geleuchtet ist, aber es ist nicht so offensichtlich, wie durch Decken zu filmen. Und das ist eigentlich schon mal so ein Punkt, wo ich sage, er macht es auch sehr filmisch. Also er hat ein Kammerspiel und macht sehr filmisch. Das musste er erstmal hinkriegen. Also schon eine gute Leistung.
Kenneth Branagh ist natürlich der Großmeister. Er ist ja ein großer Shakespeare-Darsteller. Er hat sehr viel Shakespeare-Sachen verfilmt. Und mehr Kammerspiel als Shakespeare geht ja nicht. Und genau. Er war sehr, sehr erfolgreich. Und das war noch im Kino durchaus Hits.
Ja. Also ja, Henry der V., 89. Damit ist er berühmt geworden, ja. Mhm. Und er
Sense and Sensibility.
Genau. Also er ist eigentlich der inoffiziellen Nachfolger von Laurence Olivier. Und wurde schon mit 20 als absoluter Shakespeare-Gott gefeiert. Man muss vielleicht erklären, in England ist es sehr wichtig, wo du herkommst. Mhm. Und er hat auf der Royal Academy of Arts studiert, was die Schauspielschule ist, und kam dann in die Royal Shakespeare Company, was die Company weltweit für Shakespeare ist. Die machen nicht nur Shakespeare, aber sehr, sehr viel. Und wenn du da drin bist, da kommen ganz viele Superstars her. Ja, Ben Kingsley und Schlag mich tot. Der Tom, der Loki spielt? Tom Hiddleston.
Tom Hiddleston, genau. Captain Picard und Data.
Genau, Patrick Stewart.
Genau.
Ja, und so weiter und so fort. Und wenn du da drin bist, bist du quasi in der Schauspielwelt unantastbar. Und wenn man dann noch sagt, du bist der Beste, ja, dann weißt du, du bist der Robbie Williams der Schauspielkunst. Und wenn der dann sagt, er will einen Film über Henry drehen und war auf der Bühne der erfolgreichste Henry-Darsteller, dann kriegst du erstmal das Geld quasi hinterhergeschmissen. Wobei Henry der V. war kein teurer Film, der hat 9 Millionen Dollar gekostet oder wahrscheinlich Pfund, kann es gar nicht genau sagen. Aber dennoch, und dann war das auch noch ein Erfolg und seitdem ist er geadelt. Und man merkt halt eigentlich in allem, was er macht, seinen Theaterhintergrund. Das ist extrem spannend, wie er unterm Strich die Bilder anordnet, die Räume anordnet, weil Theater ist ein Medium, was sehr in die Breite inszeniert wird und Film wird eigentlich in die Tiefe, also in die Z-Achse inszeniert. Und gerade Schluss vom Mord im Orient Express, ja, gibt ja dieses berühmte Gemälde von Da Vinci, das letzte Abendmahl. Da sitzen die alle so aufgereiht da und er steht wie Jesus zentral in der Mitte. Das ist ja alles kein Zufall. Ja, und es ist so überladen mit Verweise in die Kunstgeschichte, Kulturgeschichte. Und ich könnte stundenlang davon erzählen, ich bin sehr begeistert.
Lass uns vielleicht mal ganz kurz, ich meine, diesen kleinen Umweg machen, warum Krimis im Kino eigentlich nicht so oft sind. Das Problem ist,
hab's doch eben gesagt.
Ja, es gibt noch einen anderen Grund. So, der Punkt ist, lass uns mal die Genres geben. Okay, es gibt im Grunde genommen, können wir jetzt drüber streiten, wochenlang, wie man Krimis und all diesen Kram irgendwie, sagen wir mal, unterteilt. Aber es gibt für mich zumindest 4 Arten des Krimis. Das erste ist der Whodunit. Da reden wir schon die ganze Zeit drüber. Jemand wird tot gefunden, werden umgebracht. Ja. Agatha Christie, klar, Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, ja, Modern Orient Express, mehr geht nicht. Ja. Mhm. So. Das zweite ist der Thriller, so nach dem Motto, da liegt eine Bombe und die Bombe geht in 24 Stunden hoch. Und ich weiß aber, ich habe 24 Stunden Zeit und muss jetzt alles auflösen.
Das ist Hitchcock-Suspense.
Exakt. Und das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr viel besser. Ja? Da gibt es ja also das ist so der Ding. Also ich weiß schon, was passiert. Die Frage ist nur, überleben sie es oder schaffen sie es?
Also der Zuschauer weiß mehr als der Ermittler.
Oder mindestens so viel, ja. Also beim Whodunit ist es jetzt sozusagen das Todesurteil für dich, wenn du als Leser mehr weißt als der Ermittler oder umgekehrt.
Columbo.
Darf man nicht ernst nehmen, Columbo. Das ist eine Sache. Es gibt die Hardboiled, die sind auch durchaus erfolgreich. Also der Raymond Chandler zum Beispiel, Philip Marlowe ist so ein Detektiv, der relativ bekannt ist. Der Fremde im Zug ist, glaube ich, ein relativ bekanntes. Mhm. Also es sind so die amerikanischen Dinge. Da ist mehr Action, da ist mehr Handlung und so. Da gibt es auch Hitchcock, sehr viel erfolgreiche. Und dann gibt es noch den Regionalkrimi, würde ich da noch zumachen. Also da ist die Eberhofer-Krimis in Deutschland, die super lustig sind, sowohl als Buch wie auch verfilmt. Und die sind halt ganz schwer im Fokus auf Ländereien und so. Also da ist Ostsee, Nordsee, Frankreich und so. Das geht ja ab wie Rakete im Moment. Das zu dem Thema. Und die Regionalkrimis, die sind auch eher was für den Fernseher, wobei die Eberhofer...
Ja, das kannst du ja international nicht verkaufen. Ja,
exakt. Aber die interessant sind eben die Hardboiled und eben die Thrillers sind aber Dinger, die im Kino ziemlich mächtig vorkommen. Aber irgendwie haben wir jetzt gehabt, bei dem Whodunit kann ich halt nicht so auf die Pauke hauen. Und deshalb ist das vielleicht am Ende der Grund, warum das keine Kinofilme werden.
Aber Frage jetzt, warum ist Columbo Quatsch? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Columbo lebt von seiner Rolle. Also Columbo ist ja im Grunde genommen nicht spannend, weil du weißt schon vornherein, wer die Tat begangen hat in den meisten Fällen. Ja. Und dann wird es ja nur noch aufgeklärt. Es ist nur noch interessant, Columbo dabei zu beobachten, wie er das aufklärt. Und das macht er sehr, sehr schräg, ja. Peter Falk hat es großartig dargestellt. Es ist eher so, also so geht es mir mit den Eberhofer-Krimis, es geht mir da um die Charaktere und die Handlung ist mir Wurst.
Genau, aber das ist ja ganz Genre, gibt es ja in ganz vielen Genres, ja. So funktionieren Western, bei John Wayne weißt du, am Schluss siegt der Gute, ja. So funktionieren auch eigentlich fast alle Gewaltfilme, ja. Der Massenmörder mit dem Hammer wird eigentlich in 95% aller Fälle
genau,
am Schluss
bis im Horror-Genre.
Hingestreckt, niedergestreckt, also der Spaß besteht nicht darin, dass der Täter gefunden wird, sondern wie der Weg dahin ist. Ja, finde ich ganz spannend. Ich würde vielleicht noch so ein bisschen, weil ich es einfach super interessant finde, noch so die Brücke zu A Haunting in Venice schlagen, ja, weil die zwei, ja, wobei ich finde tatsächlich den ersten mit Abstand den besten, ja. Haunting ist insofern interessant, dass er so Genre ein bisschen gewechselt hat. Der wird ja auch als Thriller verkauft und nicht als Krimi. Mhm. Und ist ja so ein bisschen mit Horrorelementen. Und im Vergleich zu den ersten Filmen, den ersten beiden, wo er immer so wiederkehrende Elemente hatte, wie zum Beispiel Glasscheiben, die geschliffenen Glasscheiben, wird ganz oft durch Glas gefilmt, ja, dass du die Figuren doppelt und dreifach siehst, so als Symbol ihrer Rolle, die sie spielen und was sie so nach außen darstellen. Und bei Tod in Venice hat er so ein ganz anderes Besteck an filmischen Zeichen. Ja, da sind die Figuren ganz oft falsch im Bild verrückt. Was man zum Beispiel nie macht beim Film, ist, dass er Schuss gegen Schuss in verschiedenen Brennweiten macht. Ja, die Leute sind verschieden groß. Also eigentlich versuchst du ein durchgehendes System zu etablieren. Und er tut es permanent brechen. Und
die Erklärung ist ja logisch, aber wenn wir das jetzt sagen würden, würden wir jetzt wesentliches Element verraten, warum das so gemacht ist. Es geht halt auch ein bisschen um Halluzinationen,
genau,
und Verwirrung,
genau,
und so. Ja. Und warum das so ist, verraten wir natürlich nicht, aber daher ist es ja gerade so großartig gemacht.
Mhm.
Er ist, also Haunting in Venice ist ein bisschen untypisch für Agatha Christie, weil er, also die anderen sind eher typischer, aber es ist trotzdem großartig und das schätze ich so sehr an dem Ding, dass er dann ein bisschen aus ihrer gewohnten Umgebung rausgekommen ist und dann Elemente reingefrickelt hat, was er normalerweise nicht hat.
Genau, aber er ist dennoch ein Whodunit unterm Strich.
Ja, natürlich. Ja.
Da fällt mir ein, weil wir jetzt zwei, dreimal Hitchcock gesagt haben. Also Hitchcock hat man behauptet, ich kann mal wissen, was du davon hältst. Es gibt nur vier verschiedene Figuren. Es gibt den Killer, Es gibt also der eigentlich jetzt den Mord begeht. Es gibt das Opfer, also die arme Sau, die erlegt wird. Es gibt den Zeugen und es gibt quasi die Spürnase, also in dem Fall der Detektiv oder Polizist. Und er hat so verschiedene Interaktionslevels definiert. Das finde ich so ganz interessant, ja, dass der Killer hat eigentlich, die Spürnase hat eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf die Tat, weil er kommt erst später dazu. Ja, also das Interaktionsniveau ist relativ gering, ja. Genau, der Unterschied zum Thriller. Während das Opfer hat jetzt auch nicht so viele Interaktionsmöglichkeiten, ja. Und das tut er so ganz gut auseinanderfriemeln. Also würdest du da mitgehen oder würdest du sagen?
Ich würde den Red Herring noch einfügen, also den falschen Beweis. Das Problem ist ja, wenn ich den Zeug...
Der Gärtner.
Genau, der Gärtner. Das ist ja die Kunst. Also die Kunst ist ja, es gibt ein relativ lineares Ablaufsystem. Wie ist der Mord geschehen? Und dann wird er irgendwie... So, aber die Kunst...
Und dann die Finden, ja.
Das sind die Finden und die brauchst du unbedingt. Also wenn du diese vier Figuren hättest, wäre es ein lineares Buch. Ich habe den Zeugen, der den gesehen hat, der ist umgebracht worden und der Ermittler überführt ihn. Also du musst es ja nach links und nach rechts machen.
Aber es ist vielleicht eine andere Ebene, weil der Red Herring, also die Finte, ist ja trotzdem einer von den Vieren. Ja, also entweder...
aber ist er weder Zeuge, noch ist er Opfer, noch ist er Ermittler. Also im Grunde ist es eine unbeteiligte Person, die aus irgendwelchen Gründen...
Verdächtigt wird.
Verdächtig ist. Das kann ja sein, weil sie gerade in der Nähe war. Das kann sein, weil sie mit dem verwandt ist, weil sie mit dem früher Drogengeschäfte gemacht hat. All diese Dinge. Und das halte ich... Aber ansonsten ist es relativ genau runtergebrochen, ja.
Also machst du es in deinen Büchern auch so? Es gibt die vier Charaktere?
Naja, also die Kunst, in Krimi zu schreiben, ist vor allem die lineare Geschichte erstmal zu haben. Was ist passiert? Warum hat er es gemacht und wie könnte man auf die Schliche kommen, im Grunde genommen. Und dann geht's ja, du gehst ja auch logisch von, okay, die Kripo findet in Berlin am Brandenburger Tor eine Leiche so und dann frühstückst du ja alles ab, okay, gab's Zeugen, haben wir Kamera, was sagt die Forensik, wie läuft die Obduktion. Also diese Dinge machst du alles und diese ergeben ja wieder andere Spuren und andere Hinweise oder eben alle auch nicht. Du fragst die Verwandten, ja, die statistisch die wahrscheinlichsten Mörder sind. Und all diese Dinge, hat er irgendwas Komisches gehabt in seinem Leben? War der ein Krimineller? Ist der mal im Knast gewesen? Und allein das bringt dir schon so viel Input für Geschichten, dass sich das fast von alleine entwickelt.
Ah, okay.
Also du musst halt, meiner Meinung nach, es muss ganz wichtig sein, dass es einen Sinn ergibt. Also ich hasse diese psychopathischen Serienmörder, die irgendwie in der Kindheit eine schlechte Kindheit haben und deshalb alle blonden Frauen umbringen, weil sie die an ihre Schwester erinnern. Mhm. Also das finde ich relativ schwach. Ich finde, der Antagonist muss auch sehr stark sein.
Immer, ja. Grundlage des...
Es gibt es weniger, als du glaubst. Ja.
Aber wenn du dir irgendein Buch anguckst über Drehbuchschreiben, heißt immer, je stärker der Antagonist, desto größer die Heldentat des Heldens. Weil wenn du dem einfach mit einer Ohrfeige niederschmetterst, dann ist es keine großartige Heldentat.
Exakt.
Drum musst du ja immer wieder aufstehen, den Helden niederknüppeln. Der Held schafft es nur, blutüberströmt, ohne Arme und ohne Beine, die Welt zu retten. Genau.
Im Monty Python steht. Nee, das ist die Heldenreise, ist die Urstruktur des Buches. Ja? Also der Held beginnt, lernt während seiner Reise was, schließt seine Reise ab, ist danach stärker. Also das ist so der Punkt und das gilt auch für beide Richtungen. Ja? Also ich persönlich habe immer großen Wert drauf gelegt auf den Antagonisten. Und ich kann keine Bücher haben, und da gibt es leider zu viele, die so diese psychopathischen Wahnsinnigen haben, die einfach nur gerne töten.
Ja, das wäre auch einfach. Oder das ist vielleicht typisch Amerika. Keine
das
Ahnung.
Ist wirklich typisch Amerika, da habe ich jetzt noch kein englisches Buch gelesen. Mhm. Das ist noch ein, vielleicht kann man die Skandinavier noch ein bisschen reinbringen da, weil im Grunde genommen war das bis vor kurzem, bis in die 90er Jahre, eigentlich eine Dominanz zwischen den Großbritannien, wenn man so will, und Amerika. Mhm. Und da haben sich jetzt die Skandinavier ganz schön reingewurstet, ja, mit Wallander am Anfang. Henning Mankell, genau. Die so ein bisschen die Tiefe der Charaktere mitbringen, weil man muss fairerweise sagen, dass wir nicht viel erfahren über Hercule Poirot und Miss Marple. Mm. Mal ein Beispiel oder irgendwie die Amerikanischen auch nicht. Und das war das erste Mal, dass da irgendwie, die sind jetzt alle depressiv, Alkoholiker, haben Partner bei Schießereien verloren, geschieden.
Genau, und so. Ein anderer Typus.
Anderer Typus. Aber das war, glaube ich, auch sehr interessant, dass diese Geschichten halt ohne Charaktertiefe auf ihre Art und Weise funktionieren, wie wir sie heute eigentlich auch kennen.
Hm. Ja, ja. Mord auf dem Nil kriegt man so ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte mit, so Erster Weltkrieg und so. Aber wie gesagt, das war jetzt nur exemplarisch, weil es gibt so viele Serien auch zu Miss Marple, ja, schon aus den 60ern und so weiter und so fort. Ja, da können wir jetzt überhaupt nicht drauf eingehen. Ja, ich fand jetzt diese drei neuen Filme tatsächlich stilistisch super spannend. Ich fand es auch deshalb spannend, weil ich es mit meinem Sohn geguckt habe, der 14 ist, und der war voll begeistert. Also irgendwie hat der Kenneth es geschafft, filmisch ein 40, 50 Jahre altes Ding umzusetzen, dass ein 14-Jähriger, der von Avengers geprägt ist, fast 100, das irgendwie cool findet.
Aber wir können die Geschichte ist halt gut. Also das, glaube, das ist eine Erkenntnis. Wir können ja auch mal zum Spielen gehen, aber
ja, genau.
Ich würde sagen, das Entscheidende ist, die Geschichte ist gut. Und das ist so der Punkt. Und wenn man dann noch einen oben drauf setzt mit Kenneth Branagh, der das meisterhaft inszeniert, dann wird es halt überragend.
Ja, es ist, die Geschichten sind halt ungewöhnlich, ja. Und es gab da am Schluss von Orient Express, ich werde es nicht auflösen, aber es gab so einen Aufschrei wie, boah, das ist ja mal was ganz Neues.
Exakt.
Ja, und dann sagst du, aber die Geschichte ist 100 Jahre alt. Ja, so. Also was
ist das? Das ist der Grund, warum ich Krimi-Autor geworden bin, bei dem Orient Express.
Ja.
Weil, ich meine, es gibt ja zwei Auflösungen. Also, ich meine, Hercule Poirot bietet ja, die eine ist, denkst du, jo, wäre ich auch alleine drauf gekommen. Und die zweite schlägt alles, was ich damals je gesehen habe. Mhm. Und das ist für mich der Grund, das hat mich so gefesselt und so fasziniert, deshalb schreibe ich jetzt Krimis.
Sehr gut.
Wahnsinn.
Ja.
Spiele. Brettspiele mal. Gibt es Krimi-Brettspiele? Oder Agatha Christie?
Ja, Agatha Christie gibt so ein paar Lizenzen, die aber alle ferner liefen sind. Ja, Krimi-Brettspiel ist tatsächlich nicht so das Hauptgenre, aber es gibt tatsächlich ein paar Dinge, die sehr erfolgreich sind. Wir kennen ja alle Cluedo.
Mhm.
Ja, was auch schon wirklich ein ganz altes Ding ist von 1949. Das ist ein bisschen schwierig, weil es wurde 1943 entwickelt, aber hat dann noch 6 Jahre gebraucht, bis es tatsächlich auf den Markt kam. Angeblich, man kann natürlich bei Brettspielen die Verkaufszahlen schlecht überprüfen, aber 140 Millionen Einheiten verkauft. Ja, ist mittlerweile bei Hasbro, von daher wird es weiter gepusht ohne Ende. Das ist so ein typisches Whodunit, was nicht Agatha Christie auf der Packung stehen hat. Aber es sind zum Beispiel auch so die ganzen Mordwaffen, die man dann einsammeln muss, beziehungsweise rauskriegen muss. Was war die Mordwaffe? Das sind ganz typisch für Agatha Christie. Ja. Ist nämlich nichts Abgefahrenes, wie, was heißt, Sherlock Holmes, der Eisdolch oder so.
Also,
ja, sondern es ist halt einfach nur ein Messer, Revolver etc. Sind auch die Figuren sind ganz typisch, ja. Das Hausmädchen, ja, die bei Agatha Christie auf die Beobachterin ist. Und, wir müssen jetzt nicht aufs Detail eingehen, aber das ist natürlich mit Abstand das erfolgreichste Spiel aller Zeiten in dem Metier. Es gibt zwei Sachen, die ich ganz interessant finde, die neuer sind. Nämlich einmal Chronicles of Crime, was zum ersten Mal 2018 auf den Markt kam. Es gibt unendlich viele Erweiterungen und Ableger davon, weil das ein Spiel ist, was man mit einer App spielt und was einerseits so einen kleinen virtuellen Teil hat, nämlich man geht an den Tatort und sieht den dann auf seiner App als 3D-Umgebung und hat, ich glaube, 30 Sekunden Zeit, sich alles anzugucken. Und dann geht der Bildschirm aus. Mhm. Und dann muss man sich erinnern, was hat man gefunden oder was hat man gesehen. Hat man Blut gesehen? Hat man Bücher gesehen? Und dazu gibt es Karten und jetzt kommt der Clou und die scannt man ein. Und deshalb tut mich dieses Spiel auch so faszinieren, weil ich da viel drüber nachdenke. Es gibt nämlich eine Cyberpunk-Version, die 2400 spielt, wo ich es mega immersiv finde. Ja, du findest dann irgendwie ein zerbrochenes Tablet und dann nimmst du die Karte vom Tablet und scannst ein und dann sagt dir die App, ja, ist ein wichtiger Gegenstand oder nicht. Aber es gibt es auch von 1900 und irgendwie noch älter, weiß gar nicht, 1400 irgendwas. Und dann hast du so Paris, ja, du hast Mönche, du hast irgendwie Scheiterhaufen und weiß der Geier was und fängst an, so Dinge einzuscannen. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht, aber irgendwie finde ich, dann hast du, was ich auch vorhin gemeint habe, mit den Zug von oben sehen, dass du das Medium Kino quasi offenbarst, ja, auf so einer Metaebene, hast du jetzt ein Spiel, wo du Dinge einscannst, was aber irgendwie im Mittelalter spielt.
Mhm.
Finde ich so
schräg.
Ganz schräg.
Nicht immersiv, würden wir sagen.
Null immersiv. Und dann habe ich mir überlegt, dann ist aber Witcher auch nicht immersiv, wenn ich irgendwie von der Playstation hocke und einen Typ auf dem Pferd steuern. Also ich komme da noch nicht so richtig mit klar.
Es ist okay. Also Immersion ist natürlich eine Sache, die man beim Brettspielen nicht unbedingt braucht. Also ich spiele auch gerne Brettspiele des Spiels wegen. Also Schach wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, wo ich sage, da braucht man keine große Immersion. Bei einem Rollenspiel ist das natürlich ein bisschen anders. Es gibt natürlich, da werden wir beim nächsten Mal darüber sprechen, das ist Call of Cthulhu von Lovecraft, wo es einfach darum schon geht, dass da einfach Morde passieren oder komische Dinge passieren. Das ist so ein ganz klassisches Ermittlerding. Es gibt relativ wenig Rollenspiele, die direkt auf den Fokus Krimi gehen. Da sind wir wieder bei dem Thema wie mit dem Kinofilm. Das scheint einfach auf der einen Seite nicht interessant genug zu sein, um ein spezielles Rollenspiel zu haben. Also gibt es ein deutsches Private Eye, das sehr, sehr gut ist. Leverage, die Serie, wurde als Rollenspiel rausgebracht. Ja, Brindlewood Bay ist so ein bisschen Agatha Christie, aber dann wird es schon eng. Aber weil man ja generell im Rollenspiel ja sowieso auch Ermittler spielen könnte, egal wo, auch in der Cyberpunk. Aber ja, auch das ist relativ schwach, wenn man jetzt einfach mal die große Menge an Rollenspielen nehmen würde und dann die Krimi-Rollenspiele rausnehmen, ist das ein sehr, sehr kleiner Bereich.
Aber ich glaube, es ist genau der Punkt, ja, weil es geht um zwei Sachen. Das eine ist ja, wenn ich ein Rollenspiel spiele, will ich irgendwas erleben, was bigger than life ist. Ja, ich will jetzt nicht irgendwie Mannheim 2025 oder Frankfurt 2025. Ja, wenn ich eigentlich alles machen könnte, von Mittelerde bis, was weiß ich, Todesstern. Warum soll ich mir was raussuchen, was ich den ganzen Tag vor der Haustür habe? Das Format, ja, letztendlich Dinge herauszufinden und Rätsel zu lösen, das ist überall drin. Ich glaube, das ist so, wie du es gesagt hast. Es ist es eigentlich nicht wert, daraus eine Welt zu bauen, was eigentlich ja unser Thema ist. Wie sind die Welten? Aber was ich als Spieler oder Spielerin tue, das ist da drin. Drum, was ich auch noch empfehlen wollte, weil ich es eigentlich total brillant finde, gibt es auch tatsächlich in jedem Drogeriemarkt, ist nämlich Micro Makro. Kennst du das?
Nee, gar nicht.
Es ist von 2020 und das Brillante ist, es ist ein Wimmelbild, ist also so groß wie eine Landkarte, so A0. Und auf diesem Wimmelbild, was mini klein ist, ja, wo ich selbst in der Brille fast nichts erkenne, also jede Figur ist so 7 mm groß, sind alle Geschichten gleichzeitig. Ja, du kriegst dann so einen Kartenstapel, da steht, Alex ist in der Nähe vom Supermarkt aus dem Fenster gefallen. Ja, wo war das? Dann musst du erstmal auf dieser riesigen Karte mit 2000 Minifiguren gucken, wo ist der Supermarkt? Da ist der Alex. Ja, und dann kommt die nächste Frage, was hat er zuvor gemacht? Ja, dann musst du halt gucken, ah, da läuft er irgendwie ins Gebäude rein. Und die schaffen es halt, alle Geschichten, weil es halt einfach so mini ist und so verwurstelt, gleichzeitig darzustellen. Du musst dann immer die Wege der Charaktere zurückverfolgen. Dann siehst du, ah, der hat den getroffen, ah, der hat den Mark getroffen, der Mark hat einen
Bier gegeben. Was ist das Ziel von dem Spiel?
Ja, den Fall zu lösen. Am Schluss ist dann die Frage, warum wurde Alex ermordet oder so. Okay. Ja. Und dann sieht man halt, Alex hat eine Bank überfallen und hat, keine Ahnung, die Frau des Bankdirektors erschossen oder so. Mhm. Aber du musst es dann immer so übersuchen und dieses Wimmelbild ist halt so riesig, ja. es ist aber deshalb so faszinierend, weil es auch Leute anspricht, die Spiele überhaupt nicht mögen. Ja, also Leute, die vielleicht im Kindergarten arbeiten, um ein konkretes Beispiel zu nennen. Ja. Das ist wirklich interessant, weil es auch ein Whodunit ist, aber ein Konzept übernommen wurde, was wir alle ewig lang schon kennen, nämlich Wimmelbild. Mhm. Und aber in dem Wimmelbild, vielleicht gibt es auch Wimmelbildbücher, wo es nicht darum geht, wo ist der Feuerwehrmann, sondern was hat der Feuerwehrmann vorher gemacht und mit welchem Auto kam er zur Arbeit. Und ist alles miteinander verwurschtelt. Gibt es mittlerweile auch 5 Versionen. Jetzt kommt auch zum Spiel eine Kinderversion raus, was mich wundert, das hätte ich als erstes gemacht. Und da ist dieses Thema nochmal brillant auf ein anderes Medium übersetzt.
Perfekt, ein perfekter Abschluss. Ja. Eine gute Empfehlung, ein perfekter Abschluss für Agatha Christie und Krimis.
Ja, würde ich auch sagen. Also das Thema ist halt echt groß, aber wir haben vielleicht mal so ein paar Eckpunkte jetzt angerissen.
Genau, oder Anregungen gegeben für Filme, Bücher. Was.
Also man kann die Filme heute immer noch gucken, auch die alten. Ja. Also es ist auch einfach interessant, um den Stil der damaligen Zeit zu erleben. Und man kann die Bücher noch lesen. Und das ist das Spannende. Wir haben Bücher, die fast 100 Jahre alt sind, die immer noch interessant sind. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank.
Danke dir.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert im Tonstudio Schraubfabrik in Mannheim, dem Tonstudio für Recording, Mixing und Mastering.